Ausblick. Gern haben wir früher mit einem gewissen Schulterzucken gesagt, andere Länder, andere Sitten. Die Sitten der anderen waren interessant, haben uns aber am Ende nicht wirklich betroffen, waren nicht mitentscheidend für das globale Zusammenleben. Sie dienten vor allem unserer Abwechslung. Inzwischen haben sich die Gewichte auf der Welt verschoben, wie wir in diesem Buch gesehen haben. Die Sitten der anderen sind uns näher gerückt, wir müssen uns intensiver mit ihnen befassen, und das ist nicht immer leicht. Angesichts des rasanten Wandels der internationalen Ordnung sollten wir im Westen jedoch nicht erstarren. Wir sollten vielmehr schauen, wie die Ansätze einer neuen Ordnung in unserem Sinne aussehen könnten. Das ist aber sehr optimistisch. In Zeiten eines Krieges, mögen manche einwenden, der anscheinend alte Blockbildungen wieder aufleben lässt. In Zeiten, in denen die Chinesen und Inder mit dem Kriegstreiber Putin nicht brechen und die USA eigentlich geächtete Streumunition an die Ukraine liefern. Wie soll das gehen? Es kann gehen, indem endlich das Recht des Stärkeren auf globaler Ebene überwunden wird. Die Welt kann es sich nicht leisten, dass der Graben zwischen den aufsteigenden Ländern, die ihren politischen Anteil einfordern, und den etablierten Industrienationen tiefer wird angesichts großer Herausforderungen wie Kriege, Klimawandel, neue Rüstungsspiralen oder Risiken im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Wir wollen doch sicherstellen, dass unsere Kinder und Enkel die gleichen Chancen haben, die Welt zu gestalten wie wir. Das jedoch schafft der Westen nicht mehr auf eigene Faust, das kann die Welt nur gemeinsam schaffen. Einer von denen, die geradezu selbstverständlich in diese Richtung denken, ist Wolfgang Ischinger, der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz. Er ist wohl Deutschlands erfahrenster Diplomat mit 40 Jahren Verhandlungserfahrung. Ischinger hat für den grünen Außenminister Joschka Fischer ebenso gearbeitet wie für die CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ischinger äußert sich Ende Februar 2023 in einer Talkshow mit einem bemerkenswerten Satz. Verhandlungen mit Putin sind möglich. Zwar relativiert er diesen Satz diplomatisch gleich wieder, indem er sagt, aber nur dann, wenn sein Generalstabschef Valery Gerassimow bei Putin aufkreuzt und sagt, mehr können wir nicht holen. Ischinger weiß jedoch auch, dass der Druck auf Moskau militärisch hochgehalten werden muss, wenn Verhandlungen Erfolg haben sollen. Aber ihm ist ebenfalls klar, je mehr Länder des globalen Südens eine gewichtige Rolle bei den Verhandlungen spielen, desto besser. Staaten wie Brasilien, Indien, die Türkei oder eben auch China. Die Gruppe muss immer größer werden. Es geht darum, möglichst viele Staaten einzubinden, erklärt er und geht sogar noch weiter. Ich halte es für vollkommen falsch, das chinesische Friedenspositionspapier zu ignorieren oder abzutun. Es ist sinnvoll, das hat interessanterweise auch der ukrainische Präsident Selinski gesagt, betont Ischinger. Er, Ischinger, habe die 12 Punkte des chinesischen Papiers durch 2 zusätzlich kleine Sätze und durch das Streichen eines der 12 Punkte so adaptiert, dass es, so wörtlich, aus unserer Sicht ein sinnvoller Beitrag zu einer Diskussion über mögliche Optionen sein könnte. Ischinger spricht von der ersten großen Friedensinitiative Chinas, die im Westen als zu schwammig kritisiert wurde. China distanziere sich von dem Aggressor Putin zu wenig. Man könne in Sätzen wie den folgenden aus Pekings Friedenspapier aber durchaus eine Chance sehen. Alle Länder, klein oder groß, stark und schwach, arm oder reich, sind gleiche Mitglieder der internationalen Gemeinschaft. Oder? Alle Nationen sollen sich gegen ein Streben nach Sicherheit wenden, das auf Kosten der Sicherheit anderer geht. Und kurz und knapp, Konflikte und Krieg sind für niemanden von Vorteil. Viele Beobachter stehen auf dem Standpunkt, das seien nur Worthülsen eines Pekinger Wolfs im Schafspelz. Sinnvoller scheint es jedoch, Peking beim Wort zu nehmen, so wie das der damalige FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher vor über 30 Jahren mit Michail Gorbatschow getan hat, dem letzten Staats- und Parteichef der Sowjetunion. Ich war damals wirklich erstaunt darüber, so Genscher, mit welcher inneren Verschlossenheit der angeblich so offene Westen jemandem gegenübertrat, der mit völlig neuen Gedanken auftrat, anstatt darauf einzugehen, sagte Genscher rückblickend. Ich habe ja nicht nur gesagt, Gorbatschow ernst nehmen, man muss ihn auch beim Wort nehmen. Ich habe gesagt, wir dürfen eine historische Chance nicht versäumen. Solche historischen Chancen tun sich auch heute auf, wenn man den Chinesen und den anderen Aufsteigerländern zuhört. Auch wenn es in dieser verfahrenen Lage seltsam klingen mag, die Mehrheit der Welt könnte sich im Rahmen von Ukraine-Friedensverhandlungen künftig darauf einigen, Alleingänge einzelner Länder oder kleiner Gruppen von Ländern auf globaler Ebene ein für alle Mal zu verbieten. Sei es, dass Länder ohne ein Mandat der Mehrheit der Welt Sanktionen verhängen, oder sei es, dass sie militärisch intervenieren. Selbst wenn es mit der Umsetzung am Anfang noch hapern sollte, ist das ein sinnvolles Ziel. Ein Weg, den man durchaus gemeinsam mit den aufsteigenden Ländern gehen sollte. Ein Weg, bei dem es eine große Schnittmenge gibt zwischen den Interessen Europas und den Interessen der Aufsteiger. Denn Europa möchte durch Alleingänge weder von den USA noch von Russland noch von China unter Druck geraten. In dieser Frage sind sich auch die Chinesen und die Inder einig. Wir müssen einräumen, dass der Multilateralismus heute in einer Krise steckt, sagt Indiens Premier Modi vor den G20-Außenministern im März. Die Architektur des globalen Regierens sei nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden, um so wörtlich erstens brutale Kriege zu verhindern, indem man Interessen ausbalanciert, und zweitens, indem man die internationale Zusammenarbeit in Gebieten gemeinsamer Interessen ausbaut. Angesichts der vergangenen Jahre mit Finanzkrise, Klimakrise, Pandemie, Terrorismus und Krieg kommt der indische Premier Modi zu einem ernüchternden Schluss. Das globale Regieren in beiden Mandaten ist gescheitert. Die Konsequenzen dieses Scheiterns hätten vor allem die Entwicklungsländer zu tragen. Die indische Präsidentschaft der G20 will dem globalen Süden deshalb eine Stimme geben, so Modi. Er spüre auch eine Verantwortung für diejenigen, die nicht im Raum sind. Seine einfache Strategie: Wir müssen verhindern, so Modi, dass die Probleme, die wir nicht lösen können, sich den Problemen in den Weg stellen, die wir lösen können. Modi möchte sich, so wörtlich, im Land von Gandhi und Buddha auf das, was uns vereint, konzentrieren und nicht auf das, was uns trennt. Damit stellt er wie Peking die Entscheidungshoheit des Westens zugunsten von mehr globaler Mitbestimmung in Frage. Erstaunlicherweise sind selbst die USA inzwischen in dieser Frage beweglicher, als man auf den ersten Blick glaubt. Erkennbar ist das an einer gemeinsamen Erklärung, die Indien mit den USA im Frühjahr 2023 unterzeichnet hat. Beide Länder sind entschlossen, so wörtlich, allen Versuchen entgegenzutreten, das multilaterale System einseitig zu untergraben. US-Präsident Biden und Premier Modi betonen zudem gemeinsam, dass das multilaterale System gestärkt und reformiert werden muss, damit es den heutigen Realitäten besser gerecht werden kann. In diesem Zusammenhang setzen sich beide für eine umfassende Reform der Vereinten Nationen ein, durch eine Erweiterung der ständigen und nicht ständigen Mitgliederkategorien des UN-Sicherheitsrates. Biden teilt nunmehr die Ansicht, dass so wörtlich die Weltordnungspolitik inklusiver und repräsentativer sein muss und bekräftigte die Unterstützung der USA für die ständige Mitgliedschaft Indiens in einem reformierten UN-Sicherheitsrat. Die Kompromissbereitschaft ist sogar so groß, dass Washington die Formulierung Ukraine-Konflikt als einzige Formulierung für den Angriffskrieg Putins zulässt. Wenn China diese Formulierung benutzt, wirft Washington Peking jedes Mal Verharmlosung vor. Die USA scheinen tatsächlich auch bereit zu sein, darüber zu reden, dass nationale Alleingänge nicht mehr geduldet werden. Auch Washington gilt es beim Wort zu nehmen. Was es Biden einfacher macht, diesen Weg zu gehen, es wird immer schwieriger in den USA, Mehrheiten für militärische Interventionen zu finden. Die Amerikaner haben eben keine Lust mehr, ihre Partner, Kinder, Eltern, Brüder oder Schwestern an das andere Ende der Welt zu schicken, um dort mit ungewissem Ausgang für die Freiheit anderer zu kämpfen. Und Putin? Er hat sich festgefahren. Er ist zwar nicht so isoliert wie vom Westen gewünscht, aber seine Rechnung ist auf brutale Weise nicht aufgegangen. Er ist für den Angriffskrieg verantwortlich und ist nun abhängiger denn je von den BRICS-Staaten, vor allem von den Chinesen. Unter diesen schwierigen Umständen könnte Putin vielleicht sogar mit einem Frieden leben, in dem Unilateralismus verboten wird. Denn selbst dann wäre es ihm immerhin noch möglich zu behaupten, sein Krieg habe dazu geführt, dass die USA nie wieder militärische Alleingänge machen dürfen. Was er sehr wahrscheinlich gegenüber seiner Bevölkerung dann verschweigen würde, auch er wird nie wieder militärische Alleingänge starten dürfen. Würde Putin auf die Idee kommen, diese ersten durch die BRICS-Staaten und ihre Alliierten erkämpften globalen Spielregeln zu durchbrechen, dann hätte er plötzlich nicht nur den Westen gegen sich, sondern die ganze Welt. Das wird er nicht wagen, zumal er feststellen muss, dass auch in Russland der Heldentod aus der Mode gekommen ist. Die Umstände scheinen also tatsächlich günstig für einen wichtigen Schritt in Richtung eines globalen Gewaltmonopols. Die USA sind inzwischen schwach genug, um in dieser Sache kompromissbereit zu werden. Die Inder wollen sich gegen die stärkeren chinesischen Nachbarn schützen. Und die Sehnsucht der Europäer nach unilateralen Freiheitskriegen ist gering. In einer repräsentativen Umfrage unter 11 Ländern und 16.000 Menschen im Frühjahr 2023 wünscht sich die Mehrheit von 62% eben nicht, in einen Konflikt zwischen China und den USA hineingezogen zu werden. Und über die Hälfte der Deutschen hält die diplomatischen Anstrengungen im Ukraine-Krieg für nicht ausreichend. Womöglich handelt es sich bei den günstigen Umständen allerdings um ein Zeitfenster, das nur für ein paar Jahre offen steht. So lange nämlich, solange China noch nicht so kraftstrotzend ist, dass es sagen kann, uns gegen militärische Alleingänge und unilaterale Sanktionen zu stellen, entspricht nicht mehr unseren Interessen. Dafür sind wir inzwischen zu stark. Wir sollten durchaus wachsam bleiben im Hinblick darauf, was China und andere Aufsteiger vorhaben. Sie haben andere Vorstellungen, die viele im Westen für falsch oder gar für gefährlich halten, weshalb auch eher von systemischen Rivalen als von Partnern gesprochen wird. Aber war es nicht der Westen, der China von den Stärken des freien Wettbewerbs als westlichem Wert überzeugen wollte? Auch des politischen Wettbewerbs übrigens? Eines sollten wir bei all diesen Überlegungen allerdings nicht vergessen. Unsere Abwehrbewegungen gegenüber China und den anderen Aufsteigerländern sollten in diesem Wettbewerb nicht so heftig werden, dass wir die Chance verpassen, die Welt gemeinsam zu verbessern.
Sie hörten China to Go – Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur. 100 innovative Trends und erhellende Einblicke von Frank Sieren. Gelesen vom Autor. Copyright und phonografische Rechte dieser Hörbuchausgabe Medienverlag Kofeld 2023. Notwendige Anmerkungen, Quellen und Literaturhinweise entnehmen Sie bitte der Buchausgabe. Umschlaggestaltung Büro Jorge Schmidt, München. Buchvorlage China to Go – Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur – 100 innovative Trends und erhellende Einblicke von Frank Sieren. Frank Sieren, China to Go, Copyright 2023 bei Penguin Verlag München an Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH München. Das Buch sowie das E-Book sind im Buchhandel erhältlich.